The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 27. Januar.
Ich werde mit dieser Partei keine Gespräche über irgendeine Art der Zusammenarbeit führen.
Der CDU-Kanzlerkandidat hat am Wochenende auf der Wahlkampfbühne in Künzelau, das ist im Nordosten von Baden-Württemberg, der AfD eine Absage erteilt. Mal wieder. Warum das? Weil er sein neuestes Vorsprechen richtig gedeutet wissen will. Nein zur AfD, aber ja zu einer Verschärfung der Migrationspolitik. Denn die Union will Anträge im Bundestag einbringen und darüber abstimmen lassen. Merz will dauerhafte Grenzkontrollen und die Zurückweisung ausnahmslos aller Versuche einer illegalen Einreise. Er will ein faktisches Einreiseverbot für Personen ohne Einreisedokumente. Und wenn jetzt in diesen Tagen, in dieser Woche über die neuen Anträge der Union abgestimmt wird im Bundestag, dann soll es um die Inhalte gehen, sagt er, egal wer da sonst noch mit diesen Anträgen mitstimmt.
Entscheidet die AfD darüber, welche Anträge wir in den Deutschen Bundestag einbringen und welche nicht? Sagt die SPD uns, was wir dürfen und was wir nicht dürfen? Sagen die Grünen uns, was wir dürfen und was wir nicht dürfen? Meine Damen und Herren, jetzt ist der Punkt erreicht, wo taktische Spielchen zu Ende sind. Jetzt wird entschieden, und zwar mit den Mehrheiten, die der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland entsprechen.
Vor 2 Wochen klang das in der ARD noch apodiktischer, als er sich gegen die AfD und zwar sehr eindeutig positionierte.
Weil ich dafür mit meinem Wort als Friedrich Merz und 10. Parteivorsitzender der CDU Deutschlands stehe. Ich wiederhole es hier zum Mitschreiben. Eine Zusammenarbeit unter meiner Führung wird es mit der CDU in Deutschland nicht geben. Wir würden die Seele der CDU verkaufen und das habe ich nicht die Absicht zu tun.
Also, was ist geschehen? Keine Gespräche war gestern, gemeinsam einen Antrag verabschieden ist heute. Wie kam es zu dieser Koordinatenverschiebung bei Friedrich Merz? Denn es ist eine spürbare Verschiebung, oder? Das möchte ich jetzt von unserer Chefreporterin Politik bei The Pioneer von Carina Mössbauer wissen.
Tja, Gabor, also da sprichst du was an. Allerdings, das höre ich, hat Merz, der ja selbst Vater und Opa ist, diese brutale Tötung des Kleinkinds in Aschaffenburg so getroffen, dass er das Gefühl hatte, es ist Zeit für einen Kurswechsel. So berichten es zumindest Vertraute. Merz holte sich dann am Donnerstag die Rückendeckung der CSU beim CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und ging damit in die Präsidiumsschalte der CDU. Und auch dort gab es keinen Widerspruch. Selbst Vertreter des liberalen Flügels, wie es zum Beispiel eine Karin Prien, signalisierten ihre Unterstützung für den Schritt. Am Freitag gab es dann zudem eine digitale Sitzung des geschäftsführenden Vorstands der Fraktion. Und auch hier Zustimmung.
Diese Korrektur des Friedrich Merz macht Sinn und dürfte der Beginn von einer größeren politischen Wende sein. Denn die Dämonisierung macht die Ränder nicht, wie gewünscht, schwach, sondern stark. Der Wähler kauft schon länger nicht mehr allein die Standardmode von SPD und CDU, sondern greift auch links und deutlich weiter rechts ins Regal. Die Demokratie ist dadurch nicht in Gefahr, nur in Gebrauch. Die professionelle Dämonisierung von Alice Weidel und Sarah Wagenknecht durch die parteipolitische Konkurrenz, sie funktioniert, aber zu deren Vorteil. Die AfD holte bei der letzten Wahl 10,3% und hat sich seither in den aktuellen Umfragen verdoppelt, plus 100%. Viele von diesen neuen AfD-Wählern kommen aus der Mitte des politischen Spektrums, vor allem von der Union und von der SPD. Sie sind also keine geborenen AfD-Wähler. Sie haben nur diesmal vor, die AfD zu wählen. Und das ist nicht das Gleiche. Viele von ihnen wollen nur, dass die CDU wieder so wird, wie sie einmal war. Ihre Sehnsucht gilt nicht Adolf Hitler, sondern Helmut Kohl. Friedrich Merz versucht, diese Wähler zu adressieren, was die anderen Parteien ihm jetzt reflexartig verübeln. Denn klar ist mittlerweile, SPD und Grüne sind die Nutznießer der Brandmauer. Denn wenn die Union die Stimmen rechts der Mitte nicht mehr für sich akquirieren darf, tja, dann muss sie immer bei SPD und Grünen vorstellig werden. Die Brandmauer sichert so gesehen ein Monopol für Rot-Grün. Das ist nicht klug und das ist auch nicht sehr demokratisch. Die Brandmauer ist auch jetzt noch nicht gefallen, aber sie bröckelt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich habe mit dem Vorstandschef von Bilfinger, Dr. Thomas Schulz, darüber gesprochen, was eigentlich passieren muss, um Deutschland als Industrienation wieder zu stärken.
Es ist wichtig, dass wir uns zusammensetzen in Gruppen, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und sagen, das sind die Sachen, die wir angehen müssen. Denn ohne Schmerz wird diese Wende, die wir brauchen, nicht vonstatten gehen.
Unsere Börsenexpertin Anne Schwedt hat Neuigkeiten rund um TikTok in den USA zu berichten und wir lernen heute Morgen, warum sich der Jobwechsel lohnt und wir würdigen die Königin des Rock'n'Roll, Tina Turner. Und es gibt ein neues, ein noch nie gehörtes Lied von ihr.
Die derzeitige Lage in der deutschen Wirtschaft ist sehr schwierig. Wir sind in einem erneuten Jahr der Rezession.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft auf einem Tiefpunkt. Die aktuelle Lage schätzen Verbände überwiegend schlechter ein als vor einem Jahr. Beim Blick auf 2025 dominiert Pessimismus.
Deutschland, einst als Wirtschaftsmotor Europas und Garant für Qualität bekannt. Doch heute bröckelt das Image des Labels Made in Germany.
Deutschland stagniert und das schon im dritten Jahr in Folge. Auf den Wahlplakaten der Politiker liest man viele Phrasen vom Bürokratieabbau und vom Wirtschaftsaufschwung, den es jetzt braucht. Aber wie kann dieser Turnaround gelingen, den zumindest mal die letzte Regierung ja nicht hinbekommen hat? Ich habe darüber mit einem Mann gesprochen, der sich in der Industrie bestens auskennt, weil er in allen Industrien in Deutschland und weltweit lebt. Dr. Thomas Schulz heißt dieser Mann. Er ist der CEO von Bilfinger. Und Bilfinger wiederum ist eine Firma, die den Unternehmen hilft, erstens die Gegenwart zu verstehen, also Trends werden analysiert und dann aber werden Prozesse verschlankt, Kosten gesenkt, Effizienz gesteigert. Und das ist der Clou, Bilfinger berät nicht nur, sondern organisiert diese betrieblichen Prozesse auf der ganzen Welt, vom Bau neuer Anlagen irgendwo bis zum Abbau der deutschen Kernkraftwerke. Und jetzt spreche ich mit Thomas Schulz und seinem durch die Praxis geschärften Blick auf den Zustand der deutschen Wirtschaft. Und natürlich wagen wir auch einen Blick nach vorn. Was muss eigentlich passieren, damit Deutschland wieder in eine Pole-Position kommt? Hören wir mal zu, was dieser Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Thomas Schulz.
Guten Morgen.
Sie haben als Bilfinger den Überblick über Investitionen in Deutschland und auch im Ausland nach 3 Jahren Ampel. Wie ist die Bilanz der Direktinvestitionen aus Deutschland raus und nach Deutschland rein?
Also die Bilanz hat sich vor allen Dingen nach Deutschland rein erheblich negativ entwickelt. Die letzten 3 Jahre waren für den Standort Deutschland nicht gut.
Da haben Sie Zahlen parat?
Ja, man nimmt die sogenannten Nettoinvestitionen, also was aus Deutschland raus investiert wird und was nach Deutschland rein investiert wird. Bis 2019 waren das im Jahr ungefähr minus 48 Milliarden.
Auch schon nicht toll.
Aber in den letzten 3 Jahren ist das auf minus 107, 110 Milliarden gefallen. Und hauptsächlich durch die Schwäche des deutschen Standortes. Also es wird bedeutend weniger aus dem Ausland in Deutschland investiert.
Ist das die berühmte Deindustrialisierung, die wir in diesen Zahlen lesen?
Die Deindustrialisierung ist eine Sache, die über mehrere Jahre geht und die auch im Trend zu sehen ist. Und wir sehen, dass gerade Hochenergieindustrie, Prozessindustrie in Deutschland immer weniger werden wird, weil auch weniger investiert wird. Das ist Fakt.
Das hat was mit der Regierung zu tun, auch sagen Sie.
Erstmal hat es damit was zu tun, dass wir als Bilfinger mit dem, was wir anbieten, vor allem in dieser Prozessindustrie unterwegs sind. Wir helfen Firmen zu expandieren und wir helfen auch Firmen, wenn sie unter Druck sind, zum Beispiel Kosten, Effizienzen zu heben und besser darauf vorbereitet zu sein und besser mit umzugehen. Und seit Jahren sehen wir extrem vermehrt, diese Gespräche, Entscheidungen in Deutschland weiter abzubauen, nicht zu investieren. Das ist der generelle Trend.
Und was ist der Hauptgrund, würden Sie sagen? Lassen wir rechts, links mal alles weg. Herr Schulz, was ist der Kern vom Kern dieser Entwicklung?
Es gibt nicht eine Sache, wie das nun mal bei komplexen Problemen der Fall ist. Man kriegt es auch mit einer Medizin nicht geregelt. Es sind die Rahmenbedingungen, die in Deutschland schlechter geworden sind, und zwar schlechter relativ zu anderen Ländern. Und die Länder, die man da im Vergleich nimmt, sind dann Länder USA, Japan, Frankreich, Italien, Großbritannien. Länder, die im Wirtschaftsranking ähnlich lagen oder liegen.
Aber Rahmenbedingungen klingt so anonym. Was sind Rahmenbedingungen? Die Energiepreise?
Energiepreise, die politischen Entscheidungen.
Fachkräfte,
Stabilität eines Landes, Sicherheit, Bürokratie, Ausbildung, Weiterbildungsgrad der Menschen, die da leben, Arbeitszeit pro Woche, alles, was die Produktivität an einem Standort beeinflusst.
Hat sich eigentlich alles verschlechtert oder gibt es irgendwas, wo Sie einem Kunden auch sagen müssen, pass auf, Vorsicht, lass uns nicht in so eine Grummelsituation kommen. In Deutschland gibt es auch ein paar Dinge, die besser sind als anderswo. Gibt es das?
Also Deutschland hat in sehr vielen Punkten wirklich Führerschaft in der Welt, Markenführerschaft. In einigen technischen Bereichen sind wir wirklich absolut führend. Es ist ein tolles Land mit tollen Leuten. Aber wesentliche Standortfaktoren sind in den letzten 3 Jahren seit der Corona-Krise nicht zurückgekommen oder sogar schlechter geworden, relativ zu den anderen Ländern, die ich vorher genannt habe.
Aber Sie profitieren ja auch, wenn es weniger wird, Herr Schulz, zum Beispiel die Atomenergie, die wurde aufgebaut, aber Sie bauen die Atomkraftwerke auch jetzt wieder ab.
Wir können Leistungen anbieten, aufzubauen, was wir auch tun, und auch abzubauen, was wir auch tun. Atomenergie ist natürlich, wenn es um Energiewirtschaft in Deutschland geht, das ist im Ausland nicht zu erklären, dass man in einer Energiekrise Energiequellen abstellt. Weltweit wird ja Atomenergie als grüne Energie gesehen.
Gibt es irgendeinen Sektor, der wächst in Deutschland?
Es gibt Sektoren, die wachsen prozentual, und zwar Pharma, Biopharma wächst. Seit 2019, also das Vor-Corona-Jahr, hat sich diese Industrie um fast 40% verbessert. Pharma, Biopharma. In Deutschland nur um 8%. Also die niedrigste Verbesserungsrate gegenüber den Nationen, die ich vorher genannt habe.
Das heißt, selbst da, wo wir aufsteigen, ist es ein relativer Abstieg?
Es ist relativ weniger als bei den anderen, also ein relativer Abstieg, ja.
Damit sind wir bei Donald Trump. Donald Trump hat seine erste Rede genutzt, die Amtseinführungsrede, eigentlich um ganz klar die Angebotsbedingungen in den USA, Steuern, Energie, fossile Energie zu preisen und nochmal eine Verbesserung gegenüber den ohnehin schon ganz ordentlichen Angebotsbedingungen anzukündigen. Wie ernst nehmen Sie das? Wie verändert das nochmal dieses Spiel um Investitionen?
Also der Standort USA hat schon in den letzten Jahren relativ an Attraktivität gewonnen. Und auch dadurch, dass die relative Attraktivität in Europa, insbesondere in Deutschland, nach unten weggegangen ist. Ich nehme mal Aus- und Weiterbildung, das ist ein klassischer Fall, war früher mal ein besonderes Thema, gehe ich nach USA oder nach Deutschland. Der Abstand oder das sogenannte bessere Ausbildungsniveau in Deutschland ist nicht mehr so gravierend besser wie in den USA. Hatte einen Einschlag darauf.
Und das Thema Energie und Steuern spielt eine große Rolle oder eher medial überzeichnet?
Also Energie spielt eine extrem große Rolle für energieintensive Industrien.
Klar.
Das ist ein Hauptkostenfaktor. Und man darf ja nicht vergessen, in Deutschland wird ja sehr viel darüber gesprochen, es ist grüne Energie oder wie auch immer. Es geht hier um einen Kostenfaktor für Produkte. Und man kann nur gut wirtschaften, wenn man auch seine Produkte oder Leistungen auch verkaufen kann mit Gewinn. Wenn die Kosten zu hoch kommen, geht der Gewinn runter, entscheiden sich Unternehmen runterzufahren, um woanders hinzugehen, wo sie mehr Gewinn generieren können. Das kann man moralisch sehen, wie man will, das ist eigentlich egal, aber so funktioniert Wirtschaft. Nochmal zurück auf Herrn Trump oder Präsident Trump. Er macht das ja schon, Rahmenbedingungen schaffen, die natürlich für die Industrie schnellere Entscheidungen ermöglichen, weil er klar sagt, was er machen will. Nicht alles wird super gut gesehen werden, wahrscheinlich, aber er wird sehr schnell Entscheidungen führen und auch damit die Industrie in eine Position versetzen, selber Investitionsentscheidungen und Wirtschaftsentscheidungen schnell zu treffen.
Das heißt, wenn Sie mit Ihren Kunden dieser berühmten Frage, wo sollen wir eigentlich investieren, wo ist die Energie am günstigsten, die Nähe zum Markt, die Fachkräfte, all das, glauben Sie, wird in den nächsten Jahren das Lämpchen bei den USA stärker leuchten als in Europa?
Definitiv. Wobei man auch sagen muss, und das darf man auch nicht vergessen, man kann natürlich auch sich besser wieder aufstellen. Es hält einen ja keinen davon ab. Man kann mit der richtigen Wirtschaftspolitik, auch mit den richtigen Entscheidungen in der Wirtschaft und in der Politik und vor allen Dingen gemeinsam auch einen umkehrenden Trend in Deutschland herbeiführen.
Aber das setzt ja eine ganz andere politische Diskussion voraus. Das setzt vielleicht auch, Herr Schulz, ich will ja gar nicht zu nahe treten, auch aus der Wirtschaft heraus, aus den Verbänden heraus, eine klarere Akzentuierung auf eine Reformagenda, die ich bislang nicht vernommen habe.
Wie das bei komplexen Problemen der Fall ist, es gibt nicht einen Schuldigen. Also sich hinzustellen, zu sagen, die Politik ist schuld oder die Wirtschaft ist schuld oder die Gesellschaft oder wer auch immer, das ist falsch. Es muss ein gemeinsamer Konsens gefunden werden. Wie ist die Situation und welche Wege kann man rausnehmen? Und dazu gehört es, dass man eine konstruktive Diskussionspolitik ermöglicht. Eine Kultur, wo jeder seine Meinung sagen kann und nicht, wenn man nicht der gleichen Meinung ist, sofort in eine Ecke hineingeschoben wird. Es ist extrem wichtig, dass wir die Probleme auf den Tisch legen, durchdiskutieren und sofort dann auch in Lösungsansätze rübergehen.
Das heißt, waren BDI und die Verbände zu still, zu leise, zu mainstreamig in den vergangenen 3 Jahren?
Also es ist schon verwunderlich, wie lange es gedauert hat, bis die Wirtschaft in Bezug auf die Verbandsstruktur sich wirklich geäußert hat und aggressiv versucht gegenzusteuern. Selbst da fehlt mir immer noch Feuer drin. Unternehmen machen das viel. Es gibt sehr viele Kollegen und Kolleginnen in führenden Positionen, die wirklich extrem kämpfen und versuchen auch mit der Politik in Kontakt zu treten.
Vor allem Familienunternehmer.
Und genau, nicht nur die Mittelständler, aber auch Großkonzerne. Es ist wichtig, dass wir uns zusammensetzen in Gruppen, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und sagen, das sind die Sachen, die wir angehen müssen. Denn ohne Schmerz wird diese Wende, die wir brauchen, nicht vonstatten gehen. Jetzt heißt das aber nicht, wir müssen alle Gesetze, alles abschaffen und die Industrie kann machen, was sie will. Überhaupt nicht. Aber dieser Bürokratie-Horror, der sich abspielt in Deutschland, ist für die Unternehmen und vor allen Dingen für die Innovationsfähigkeit der Unternehmen Gift.
Herr Schulz, danach kann gar nichts mehr kommen. Bürokratie in dieser Üppigkeit ist Gift für den Standort. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da sind alle voll im Wahlkampfmodus, auch die Grünen, die aktuell laut Insa bei 12% liegen. Das wären dann rund 3 Prozentpunkte weniger als bei der vergangenen Bundestagswahl im Herbst 2021. Aber in Berlin hat sich die Partei jetzt zur Bundesdelegiertenkonferenz getroffen. Luisa Nuhr aus unserem Pioneer-Hauptstadt-Team war dabei und ist jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Morgen, Luisa.
Guten Morgen.
Erzähl uns, wie war die Stimmung? Wie lief es vor allem für den Spitzenkandidaten Robert Habeck?
Ja, der kann sich mal nicht beschweren, würde ich sagen. Die Grünen stehen geschlossen hinter Habeck, Standing Ovations, minutenlang. Man stellt inhaltliche Differenzen im Wahlkampf gerade hinten an. Ich würde sagen, das inoffizielle Motto des Parteitags war, wir wollen unbedingt weiter regieren. Deshalb ist jetzt Geschlossenheit angesagt. Ja, und Habeck hat dieses Wir-Gefühl bedient.
Wenn der Populismus schwarz ist, dann kann unsere Antwort nicht sein, dann machen wir das Schwarz mal etwas heller. Dann reden wir etwas weniger populistisch, quasi grau. Unsere Antwort, die von Bündnis 90 der Grünen, aber die von der Gesellschaft, von Deutschland, muss sein, gegen das Schwarz setzen wir nicht das Grau, sondern die Vielfalt der Farben, die ganze Palette der Farben, die offene Gesellschaft, die anstrengend ist. Aber diese Anstrengung ist die Arbeit für Demokratie.
Und nach Magdeburg und Aschaffenburg, diesen grässlichen Morden, kein Wort dazu, Luisa, das kann nicht sein.
Doch, natürlich, Gabor. Das Thema Migration hat den Parteitag total überschattet. Nach den Morden in Aschaffenburg und dem Vorstoß jetzt von Friedrich Merz, der ja womöglich mit den Stimmen der AfD Grenzschließungen durchsetzen will, wurde darüber natürlich debattiert.
Mit welchem Tenor?
Naja, bei dem Thema haben die Grünen nichts wirklich zu gewinnen. Aber interessant ist, sie können sich nicht so richtig inhaltlich von Merz' Vorstoß distanzieren. Sie finden das natürlich alles schrecklich, aber würden sich sonst als Koalitionspartner disqualifizieren. Daher hat Habeck zwar das Vorgehen von Merz kritisiert, den möglichen Fall der Brandmauer.
Einigungsfähigkeit heißt aber nicht Kompromisslosigkeit, heißt nicht friss oder stirb, heißt nicht entweder stimmt ihr zu oder ich stimme mit Rechtsradikalen. Das ist nicht Mitte, das ist Ideologie.
Aber interessant, wenn man mal den Wortnebel wegnimmt, er hat inhaltlich nicht wirklich gegengehalten. Also kein Verweis auf juristische Schwierigkeiten, auf moralische Bedenken und so weiter. Die Grünen wollen jetzt einfach nicht noch anti-grüne Reflexe in Bayern oder anderswo auslösen. Sie wollen als Koalitionspartner attraktiv werden.
Was gab's sonst noch? Ich habe was von Tempolimit im Radio gehört. Da wurde ich hellhörig. Was ist da dran?
Ja, wurde beschlossen, ohne Debatte, 130 auf der Autobahn maximal.
Und der Habeck-Vorstoß aus der Vorwoche, die Kapitalerträge, also die Aktionäre mit Sozialabgaben zu belegen?
Ja, also der blieb gestern völlig außen vor. Das Fass will man jetzt wirklich geschlossen halten und vielleicht auch Robert Habeck so ein bisschen vor sich selbst schützen. Aber beschlossen wurde es trotzdem nur lautlos.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sprechen alle über eine mögliche Lösung in Sachen TikTok in den USA. Und unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt, kennt alle Details dazu. Also ab nach New York und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, Donald Trump hat am Wochenende gesagt, dass er mit mehreren Personen über den Kauf von TikTok spricht und innerhalb der nächsten 30 Tage eine Entscheidung über die Zukunft der App treffen könnte. Es würde großes Interesse an TikTok bestehen. Insidern zufolge arbeitet Trump an einem Plan, bei dem die Softwarefirma Oracle und eine Gruppe externer Investoren einbezogen wird, um die Kontrolle über die Betriebsabläufe in den USA zu übernehmen. Das geplante Abkommen sieht vor, dass der chinesische Eigentümer ByteDance einen Anteil an dem Unternehmen behält, während Oracle für die Datenerfassung und Software-Updates verantwortlich wäre. Die genauen Bedingungen eines möglichen Deals mit Oracle sind aber noch unklar und könnten sich auch noch ändern. Zuvor hatte Trump angedeutet, dass er eine 50-prozentige Beteiligung der USA an einem Joint Venture mit TikTok anstrebt. Also mal schauen, wie es da jetzt weitergeht, Gabor.
Spannend an, und dann gib uns doch noch einen Ausblick auf diese neue Börsenwoche.
Es steht eine echt wichtige Woche an der Wall Street. Am Mittwoch ist das erste Notenbanktreffen in diesem Jahr. Nachdem die Fed bei den letzten drei Treffen die Zinsen jeweils gesenkt hat, wird erwartet, dass es diesmal keine Zinssenkung geben wird und die Notenbank erstmal die Füße stillhält. Abgesehen davon nimmt die Berichtssaison vollen Schwung auf mit den Quartalszahlen von unter anderem Microsoft, Meta, Tesla, Apple, Boeing, Starbucks und Intel.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Mutlos sein, vor allem im Berufsleben, das geht gar nicht, denn Mut lohnt sich im Portemonnaie und noch viel wichtiger im Herzen. Das sage nicht ich, obwohl ich das auch denke, aber das sagt jetzt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Da wurde nämlich untersucht, dass sich ein Jobwechsel auf das Leben des Arbeitnehmers doppelt positiv auswirkt. Die Studie basiert unter anderem auf einer sozioökonomischen Umfrage mit rund 30.000 Befragten. Und die zeigt eben, dass es sich doppelt lohnen kann, den Job zu wechseln, monetär und emotional. Besonders als ungelernte Kraft ist der Unterschied enorm. Ungelernte Helferinnen zum Beispiel, die es schaffen, zur Fachkraft aufzusteigen, verdienen im neuen Job deutlich mehr. Besonders Berufe in der Gesundheits- und in der Krankenpflege, aber auch im Maschinenbau können mit bis zu 800 Euro im Monat besser honoriert werden. Naja, generell gilt natürlich, je größer der Sprung, desto stärker zahlt es sich aus. Und dass ein Jobwechsel viel Courage beweist, zeigt sich auch bei prominenten Beispielen. Viele, die wir heute alle kennen, haben wir früher gar nicht gekannt, vielleicht noch nicht mal beachtet. Harrison Ford zum Beispiel arbeitete als Handwerker und Tischler, bevor er Schauspieler wurde. Eminem, einer der erfolgreichsten Rapper unserer Zeit, war vor seiner Karriere ein Angestellter in einem Autohaus. Naja, und selbst Steve Jobs war ein Techniker beim Videospielunternehmen Atari, bevor er dann Apple gegründet hat. Ich will ja nur sagen, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, das gilt eben auch im Job. Mut wird belohnt, man hat es ja oft selbst in der Hand. Oder, um es vielleicht ein bisschen martialisch mit Stromberg zu sagen, dem fiesen Serienchef aus dem Fernsehen.
Tja, Büro ist Krieg, habe ich immer schon gesagt. Und Krieg gewinnst du nicht mit der Heilsarmee, sondern mit der Fremdenlegion, und die macht nun mal keine Gefangene. Business ist Business und kein Benefits. Wenn du nicht für dich selber kämpfst, macht's keiner. So sieht's aus.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Tina Turner uns einmal mehr beweist, dass es immer auch eine B-Seite gibt. Ein Song, der einst in den Archiven verschwand, ist jetzt wieder aufgetaucht. Wie eine Zeitkapsel der 80er Jahre. Er stammt aus Turners Ära rund um das Album Private Dancer. Damals schaffte es dieser Titel weder auf die A-Seite noch auf die B-Seite. Er verschwand einfach in den Archiven der Produktionsfirma. Und nun der verschollen geglaubte Track dieser unangefochtenen Queen of Rock'n'Roll erblickt eben nun doch noch das Licht der Welt 4 Jahrzehnte später. Ohne KI übrigens, nur Turner und ihre Band, remastered für die Fans, so klingt die Nummer. Das 1984 erschienene Album Private Dancer war übrigens der Wendepunkt in ihrer Karriere. Nach einer schwierigen Trennung von ihrem gewalttätigen Mann und vielen Jahren ohne Musik zog es dann Tina Turner, Gott sei Dank, wieder ins Rampenlicht. Das Album Private Dancer verkaufte sich mehr als 20 Millionen Mal und wurde mit 3 Grammy Awards ausgezeichnet, unter anderem als Album des Jahres und für die beste weibliche Gesangsleistung für ihr Lied What's Love Got to Do With It. Tina Turner verstarb im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in der Schweiz. Doch ihre Musik lebt weiter. Ihr Einfluss auf den Rock, auf den Pop und R&B bleibt unübertroffen. Ihre Energie, ihre Bühnenpräsenz ohnehin ja unvergesslich. Heute ehren wir sie daher mit der damaligen A-Seite, The Private Dancer. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Start in diese neue Woche. Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Dagmar Rosenfeld. Freuen wir uns auf Sie. Und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. I'm your father.